Ja, hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung von dir, dass du heute eingeschaltet hast. Wir haben heute was richtig, richtig Tolles vorbereitet. Und was genau präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Auf geht's!
Ja, hallo, du da draußen. Ja, heute haben wir eine Gastfolge mit Europas bester Basketball-Schiedsrichterin. Zu Gast bei uns ist Anne Panda. Peter hat nicht zu viel versprochen. Ich kann jetzt schon sagen, die Folge ist saugeil, voller spannender Erkenntnisse über Entscheidungen. Unter anderem erfährst du, wie man in Sekunden schnell entscheidet und das Ganze auch nur als Team. Dann sprechen wir über Biases, über Neutralität, Objektivität. Wir sprechen natürlich auch über Fehler und Fehlentscheidungen. Ada möchte auch Schiedsrichterin werden, aber ob sie das Zeug dazu hat, dazu musst du bis zum Ende der Folge hören. Und jetzt kannst du dich wieder entscheiden. Bleibst du dran? Hörst du dir was anderes an? Deine Entscheidung.
Bist du noch da? Dein Glück, denn jetzt geht's los.
Ja, heute unsere Folge mit Anne Panda, die beste Schiedsrichterin oder Referee Europas. Peter und ich sind super stolz bei den Basketball-Fans. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Anne. Und wie es für unseren Podcast üblich ist, fangen wir mit einer Entscheidungssituation an. In den Gastfolgen hat die Ehre unser Gast. Anne, welche Entscheidungssituation hast du uns mitgebracht?
Ja, damit habt ihr mir schon vor eine schwere Entscheidung gestellt, als ich die Info bekommen habe, dass ich ja mir etwas überlegen soll. Das war eigentlich schon die schwerste Entscheidung daran. Welche nehme ich? Ich habe mir gedacht, ich bleibe mal ein bisschen typisch Frau und beschäftige ich mich schon die ganze Zeit damit, ich suche neue Schiedsrichterschuhe. Und ich habe ganz bestimmte Bedürfnisse und suche das ganze Internet durch und finde jedes Mal welche und überlege dann immer, bestelle ich sie jetzt ja oder nein. Und jetzt könnt ihr raten, ob ich sie mir bestellt habe, weil ich habe natürlich nicht die Zeit, durch die Gegend zu laufen und in die Shops zu gehen und das überall anzuprobieren. Und ich bestelle sie ja auch nicht irgendwie um die Ecke, sondern sie kommen dann ein bisschen weiter her. Das war meine schwerste Entscheidung.
Das ist ja ein halber Entscheidungsdomian, Tobias. Da kannst du doch gleich mal sagen, was man da machen muss. Du weißt es doch am besten.
Naja, also ich würde mal sagen, wir haben es hier mit einer Maximizerin zu tun.
Genau. Nur das Beste, also da sind die Opportunitätskosten, glaube ich, zu hoch, wenn du da weitersuchst, sondern versuch mal das zu bestellen, was dir ungefähr gefällt und wenn es dir nicht gefällt, geht's wieder zurück. Da kannst du nicht viel verlieren, glaube ich, weil das online, glaube ich, sowieso schwer ist, das auszusuchen und du musst die, denke ich mal, auch mal anziehen und dann auch nochmal fühlen, mal laufen, ne?
Das ist der Punkt. Ich habe jetzt zwei Paar hier stehen, die gehen leider auch wieder zurück.
Ja, aber das kenne ich auch ab und zu. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass wenn man da ja, sag ich mal, der normale Schuhladen oder überhaupt das Angebot ja weniger geworden ist. Man ist ja auf online angewiesen, aber im Laden probierst du ja auch zwei, drei Paar Schuhe an, bevor du vielleicht überhaupt eins findest. Und so muss es dann manchmal auch sein zu Hause.
Das ist jetzt aber schon das 10., 11. oder 12. Paar.
Oha, anspruchsvoll.
Nee, es ist schwierig, die Schuhe zu finden.
Ich bin ja schon überrascht, dass es überhaupt so viele Schiedsrichterschuhe gibt.
Gibt's ja nicht, das ist ja das Problem.
Ach so. Ja, die müssen dann wahrscheinlich bestimmte Anforderungen schon mal auch haben. Schwarz vielleicht auch.
Komplett schwarz, da fängt es schon an. Also die Sohle muss auch schwarz sein. Es müssen Hallenschuhe sein. Es sollen ja Laufschuhe sein. Und bei mir ist es so, jetzt kann man natürlich sagen, meine Kollegen haben alle, die haben solche Laufschuhe, aber die sind dann eben mit Stoff, das, was ja jetzt modern ist.
Ja.
Mir ist das zu instabil, weil wir schnelle Richtungswechsel haben. Das heißt, ich brauche einen sehr stabilen Schuh, also außen mit Leder drumherum. Dann viel Spaß beim Suchen. Wenn du was findest, kannst du mir den Link schicken.
Ja, also da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ja, bitte behilflich sein.
Ja, alle Schuhhändler, der Aufruf geht an euch.
Also eben bei mir kommt da ja sofort der Maximizer und eigentlich muss ich mir sagen, ist das ja eine Aufgabe für Eda. Die wird ja wohl in der Lage sein, alle Schuhe nach diesen Präferenzen, die Anne gerade genannt hat, im Internet durchzuforsten und dann die richtigen rauszusuchen.
Ja, da können wir unsere Eda mal arbeiten lassen, würde ich sagen. Das, das Problem setzen wir sie mal an. Wie gesagt, wenn es da draußen unter den Zuhörern einen Schuhhändler gibt, ihr habt hier die einmalige Gelegenheit, der Ausrüster von Anne Panda zu werden.
Ja, da könnte man auch mal einen Sponsor machen. Das finde ich nämlich auch mal richtig, ja. Das, weil die Schuhe, das können wir schon mal vorwegnehmen, die sehen ja hunderte, tausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen am Fernsehen.
Das stimmt. Wichtig ist aber, dass sie passend leicht sind und zu laufen sind.
Das wäre nicht so gut, wenn du dann übers Feld huppelst. Keine gute Werbung für den Sponsor. Ja, sehr gut.
Ja, aber bevor die Ada jetzt dieses Schuhproblem löst, würde ich sagen, ist unsere Ada mal wieder dran mit der Entweder-oder-Schnellfragerunde. Anne, wir stellen dir eine Handvoll Fragen. Das ist immer eine Entweder-oder-Frage. Du antwortest einfach spontan aus dem Bauch raus. Und wenn du magst, kannst du auch noch kurz erklären, warum du dich für die eine oder andere Option entschieden hast.
Also meine Antwort ist immer entweder oder, ja?
Nee, eins von beiden Optionen.
Fangen wir an. Die erste Frage lautet, Kopf oder Bauch?
Bauch.
Gehen wir in die Welt des Basketballs. FC Bayern oder Alba Berlin?
neutral, weder noch.
Na gut, dann schauen wir mal, wie du bei der nächsten Frage entscheidest. Rostock oder Rio?
Oh, schwierig. Beides eine Reise wert, beides sehr positive Erinnerungen. Kann ich mich, Rostock sind mehr Heimatgefühle, wobei ich ja nicht original aus Rostock komme, und Rio war eins der schönsten Erlebnisse, eins der Highlights meiner Karriere.
Okay, da kommen wir vielleicht später nochmal darauf zurück. Nächste Frage, Honigbrot oder Haferflocken?
Honigbrot natürlich, immer was Süßes.
Sehr schön.
Vincent van Gogh oder Andy Warhol?
Schwierig. Ich würde sagen, Tendenz eher van Gogh.
Ich muss kurz erklären, wie es zu dieser Frage kam.
Ja?
Ich habe den Instagram-Account von Anne Panther gestalkt und da war das ein oder andere selbstgemalte Bild dabei. Deswegen eine Frage aus der Kunst. Letzte Frage, die uns auch gleichzeitig ins Thema bringt. Frauenbasketball oder Männerbasketball?
Jetzt mache ich mir viele Feinde. Männerbasketball.
Warum?
Der Männerbasketball, also ich sage jetzt mal, wenn ich von Deutschland spreche oder ja, von Deutschland ist der Männerbasketball aktuell der attraktivere, der athletischere, der schnellere. Ich hatte das Glück, natürlich auch bei der FIBA die Euroleague Frauen zu greifen. Da muss ich sagen, das ist ein wahnsinnig hohes Niveau. Ich erinnere mich auch, als ich in einer Halle kam und eine Frau gedankt hat. Das war mein erstes Euroleague Frauenspiel und da war ich total beeindruckt. Das macht Spaß, die zu greifen. Also da muss man sich dann schon überlegen. Aber wenn ich dann die Wahl habe, natürlich zwischen Euroleague Frauen und Euroleague Herren, dann sind es wieder die Herren, weil ich einfach mag die Geschwindigkeit. Die Männer haben da leider immer noch die Nase etwas weiter vorne.
Sehr gut. Da muss ich gleich mal erklären, was ein Dank ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen. Das ist ein Stopf den Ball oder drückt den Ball von oben in den Korb rein. Und wer das schon mal gesehen hat beim Basketball, der Korb hängt auf 3,5 Meter. Also das ist schon eine Leistung. Und schaffen nicht viele Frauen. Aber deswegen, du hast es richtig gesagt, der Frauenbasketball wird athletischer und auch dadurch immer attraktiver und schneller. Aber er war schon immer, fand ich, sehr, sehr schön anzusehen, wenn es um Teamsport geht. Also da waren es aus meiner Sicht im Zusammenspiel und so dem Männerbasketball doch immer ein bisschen voraus, weil sie einfach andere Möglichkeiten hatten oder andere Möglichkeiten gefunden haben, das zu lösen. Männer waren schon sehr stark immer auch auf Einzelaktionen aus und da ging auch viel über Kraft oder eben Schnelligkeit und Athletik. Aber das ist eben schon auch ein bisschen so ein Differenzierungsmerkmal, aber die Frauen, die holen da massiv auf, merkt man auch in den USA, merkt man aber auch in Deutschland, also finde ich schon spannend. Ich glaube, im Fußball ist es ein ähnliches Thema, also dass es allein im Sport sich da so annähert.
Die Frauen spielen, also zumindest beim Basketball kann ich das ja sagen, sehr taktisch, ne? Und bei den Männern geht natürlich vieles über die Athletik, wobei natürlich auch da Taktik eine Rolle spielt, aber egal in welchem Bereich du bist, die Athletik dominiert da halt immer noch. Ne? Und das müssen die Frauen über Strategie, über taktisches Spiel wegmachen. Und ich kann mich erinnern, früher, wo ich in den ersten Jahren war, wo es gerade so ein bisschen anfing mit der Karriere, da hatten wir auch noch eine sehr starke Frauenliga in Deutschland und da war ich auch mal bei einem Turnier, wo ich zugucken durfte und ich war total beeindruckt und ich durfte ja auch selbst in der Frauenbundesliga spielen und das war schon anstrengend.
Genau, da habe ich dich ja auch gesehen das erste Mal, also selbst als Spielerin. Und das ist vielleicht gleich mal die erste Frage, weil wir sprechen ja nicht heute mit irgendeinem Referee, sondern mit Europas, mit dem besten Referee, den wir in Europa haben, auf jeden Fall den besten mit in Deutschland. Und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, auch wenn man das natürlich vielleicht nicht unbedingt mehr herausstellen soll oder man möchte das irgendwann gar nicht mehr herausstellen, du bist eine der ganz wenigen Frauen. Das ist eigentlich ein sehr stark männerdominierter Sport, also vor allen Dingen auch der Schiedsrichtersport. Und du pfeifst als, glaube ich, eine von zwei Frauen in der europäischen Spitzenklasse. Also das ist wirklich die Creme de la Creme, die es gibt. Ja, die Top-Spiele bis hin ins Euroleague-Finale, Final Four. Also wirklich die Top-Spiele in der Top-Liga auf dem Top-Niveau. Also das muss man nochmal dazu sagen. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Und was da für ein Druck herrscht und was da für Situationen sind, in denen du da Entscheidungen treffen musst, da kommen wir gleich nochmal dazu. Die erste Frage, als Spielerin Basketball gespielt, hilft dir das als Schiedsrichterin?
Definitiv. Also ich glaube, ich wäre nicht dort, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht auch auf einem gewissen Level gespielt hätte. Es hat mir tatsächlich gerade, wo wir dann in den Regionalligen und dann nachher in der Bundesliga unterwegs waren, wurde ich das erste Mal mit dem Thema Faking konfrontiert, also Schauspielerei. dass dein Gegner etwas vorspielt, was nicht stattfindet, aber der Schiedsrichter aufgrund seiner Position entsprechend eine Entscheidung gegen dich fällt. Damit wurde ich dort das erste Mal konfrontiert und habe natürlich auch so ein bisschen kennengelernt, welcher Körperkontakt führt zu welcher Körperreaktion mitunter, ja, was hat welche Auswirkungen, was führt zu einem Nachteil von einem Spieler oder einer Spielerin. Ich denke, dass das sehr relevant ist, das auch mal selbst am eigenen Körper oder so erlebt zu haben, um das auch besser einschätzen zu können, um einfach ein Gefühl dafür zu haben, was ist jetzt wirklich relevant, was musst du dann pfeifen auf dem Feld und wo kannst du auch mal die Pfeife stumm lassen und das laufen lassen, ja, im Sinne des Spiels.
Jetzt schimpfen ja alle immer gerne über Schiedsrichter, also gefühlt ist ja bei so einem Spiel jeder Zuschauer irgendwie auch so ein bisschen kleiner Schiedsrichter. Trotzdem habe ich eine riesen Faszination und Bewunderung für Referees, die im Bruchteil von Sekunden Entscheidungen treffen müssen. Gibt es da irgendwie Techniken, Methoden? Wie macht ihr das?
Du musst ja, also Grundlage ist ja für jeden Schiedsrichter letztendlich irgendwie Entscheidungen zu fällen. Damit fängst du in den untersten Ligen an. Ja, du fängst einfach mal an, Spiele zu pfeifen. Für jeden ist das am Anfang komisch, überhaupt mal die Luft in die Pfeife zu drücken und irgendwie die Hand hochzuheben oder die Faust hochzuheben. Und das entwickelt sich mit der Zeit. Je weiter man kommt, umso schneller wird das Spiel. Und entsprechend adaptiert man einfach mit der Zeit. Man lernt dazu, man trainiert das Auge selbst. Ja, trainiert sich da quasi selbst. Ich mache viel über Videotraining auch, wo du das Auge dann noch mehr trainierst, einfach mehr siehst, mehr wahrnimmst in der Zeit. Ich sag mal jetzt, ich habe es dann gemerkt, wo ich längere Zeit in der Bundesliga war und dann die Euroleague kam, war das so im ersten Moment erstmal wie so ein Zuschauer wieder, ne? Stand da, hab gesehen, ach, da passiert was. Im Kopf kam auch irgendwann, oh, da ist ein Goaltending. Und dann, ah ja, danke, der Kollege hat gepfiffen, das ist schon mal gut. Dann ging das Spiel weiter, dann, oh, da ist ein Foul. Ah ja, danke, der Kollege hat geschossen. Also bei mir hat die Übersetzung gar nicht funktioniert. Ne? Ich habe es gesehen, dann ist irgendwas in meinem Kopf passiert, hat mir dann die Lösung gegeben und die Luft hat aber gefehlt in der Pfeife. Und das trainierst du mit der Zeit einfach zusammen mit den Spielen, die du dort pfeifst, wird das immer weiterentwickelt, dein Körper adaptiert das. Auch natürlich der eigene Ehrgeiz, so den man hat. Ne? Also man versucht ja da mitzukommen. Ist das Schwierigste immer, wenn man in eine neue Liga kommt, weil einfach die Geschwindigkeit das Anstrengendste ist meistens, neben den anderen Aspekten, die dazukommen. Aber Grundlage ist natürlich unser Regelwerk, was im Basketball nicht sehr klein ist. Deshalb auch sehr schwierig für neue Zuschauer. Also wir haben, ich weiß gar nicht genau die Seitenzahl, aber ich glaube 150 Seiten Regelheft. Dazu kommen nochmal 180 Seiten Interpretation. Ja, weil wir Deutschen ja auch so sind, wir müssen ja alles in jedem Fall rein deklarieren und was ist, wenn der das macht und das und jenes. Und das wollen wir ja juristisch auch alles korrekt erfasst haben, damit, wenn wir dann doch einen Fehler machen und irgendeiner da einen Einspruch einlegt, damit wir auch wissen, was wir machen können.
Wer der Schuldige ist.
Richtig. Und das musst du einfach alles im Hinterkopf wissen. Und eben im Bruchteil von Sekunden abspulen, um das richtige Ergebnis am Ende des Tages zu haben. Und das sollte dann eben auch die richtige Entscheidung sein. Das wächst aber eben über die Ligen. Man hat in den Jugendligen meistens eher mit dem Thema Schrittfehler zu tun. Dann kommen irgendwann die höheren Ligen, dann kommen die Fouls dazu. Dann kommt irgendwann ein Spiel über Ringniveau dazu, also neuere Regeln. Das heißt, du bist nicht von Anfang an erschlagen mit dem kompletten Regelheft, ja. Du solltest es zwar kennen, aber mit der Entwicklung über die Ligen wirst du auch immer mit neueren Sachen konfrontiert, ja, und auch mit Vorgaben.
Du wächst sozusagen mit dem Niveau der Ligen auch mit und musst dich immer wieder neu orientieren. Gewisse Schwerpunkte, die du entscheiden musst, verändern sich. Die Priorität liegt auf einmal anders und bestimmte Sachen werden einfach von dir erwartet. Und ich sag mal, die Herausforderung liegt jetzt vielleicht bei neuen Themen. Und was du gesagt hast, ist ganz interessant. Vor allen Dingen das Thema, dass du sagst, schnell. Also das wird ja immer schneller. Das heißt, beim Pfeifen, also beim Schiedsrichter sein, Schiedsrichterin sein, reicht es ja nicht richtig zu sein, sondern du musst ja zeitrichtig sein. Also es passiert ja eine Aktion und wie ist da eigentlich, um da mal ein Gefühl zu bekommen, die Karenzzeit, bis eigentlich der Pfiff schon nicht mehr passieren kann? Gib uns doch mal ein Gefühl, dass ich sag jetzt mal jetzt und du sagst Stopp. In dem Moment, wo du sagst, da ist das Späteste eigentlich schon, wo du sagen würdest, da würde ich mich schon unbefühlen, wenn der Pfiff kommt. Ich mache jetzt mal einen Versuch, damit die Zuhörer mal einen Eindruck haben. Jetzt.
Stopp.
Ja, und das wäre schon merkwürdig. Im Real Life wäre das schon merkwürdig. Ich gucke ja selber Basketball, weil das ist schon, da gucken schon alle, wenn das nicht sofort der Pfiff kommt, da wird es nämlich schon kritisch in der Halle, ne? Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr schnell seid, ne?
Richtig, wobei man tatsächlich sagen muss, jetzt gerade auch in den höheren Spielklassen oder je mehr du dabei je länger du dabei bist, also du hast ja auch unterschiedliche Aufgaben auf dem Feld, kommt das Thema Game Management mit rein, dann kommt das Thema, wie erfahren sind die Kollegen im Akro, ne? Wann musst du mal helfen oder wann nicht. Dann kommt so ein bisschen das Thema mit rein, wir haben unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche, wir haben eine primäre Zuständigkeit, eine sekundäre Zuständigkeit und in welcher befinde ich mich, bin ich in der sekundären, habe ich die Möglichkeit, eben meinem Kollegen zu helfen mit einem sogenannten Late Call, also einem späteren Pfiff, da wäre es sogar noch einen Tick später möglich. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Natürlich, ne? Meistens, was wir alle kennen, ist das typische Foul. Da kann ich ein bisschen warten. Also als Beispiel, es wirft jemand, ne, einen ganz normalen Distanzwurf und es gibt einen Kontakt am Arm und ich sage, es ist Foul. Mein Kollege sagt vielleicht nicht, dass es Foul ist und ich bin aber nicht in der primären Zuständigkeit. Das heißt, ich würde warten, der Ball geht Richtung Korb, geht der Ball nicht rein, würde ich jetzt pfeifen. Ja, siehst du, das ist schon ein längerer Zeitraum.
Also du musst sozusagen auch noch, also vielleicht nochmal für alle Zuhörerinnen, die Basketball nicht kennen, es gibt drei Schiedsrichter, also in den hohen Ligen pfeifen drei Schiedsrichter aus unterschiedlichen Perspektiven die gleiche Situation. Ne? Da können wir ja nachher nochmal was zu sagen, Tobias, wie wir das finden. Also mal von unten, von oben und so, also man muss ein gewisses Stellungsspiel auch haben, drei Schiedsrichter. Und jetzt muss man auch noch beachten, wir haben gerade eben die Schnelligkeit eigentlich eines Pfiffs ungefähr bekommen, ja, so mitbekommen. Also ich muss einfach noch eine Rangfolge eigentlich beachten, ja. Also wir haben also einen Hauptschiedsrichter oder ist es auch nochmal positionsabhängig? Also wenn man sagt, ich kenne das so ein bisschen, wenn einer unten steht, übernimmt er eher die Pfiffe von unten oder gibt's das nicht mehr? Und einer, wenn er oben steht, also man pfeift auch eher noch die Pfiffe, die einem in der Situation naheliegend sind. Also man hat eigentlich auch nochmal eine Rangfolge, die ist vorher gesetzt. Ja, mit Primär- und Sekundärschiedsrichter. Und dann gibt es auch noch eine situative Rangfolge des Pfiffs. All das muss man ja plus Regelwerk, plus Situation in ja, Mikrosekunden eigentlich verarbeiten, oder?
Richtig. Also Basketball ist ja quasi die zweitschnellste Ballsportart. Also von daher
was ist
haben wir da schon was zu tun.
Was ist also, die schnellste? Also, hör mir auf, ist doch kein Ball.
also. Nein, also letztendlich... Ja, wir sind drei Schiedsrichter, wir sind aber auf dem Feld alle gleichberechtigt. Also das muss man schon mal sagen. Es gibt in der Ansetzung letztendlich einen Hauptschiedsrichter, das ist immer der am Anfang den Ball hochwirft. Und speziell in kritischen Situationen, wie zum Beispiel, wenn wir zu unserem Videosystem, zum Instant-Video-System gehen, da die finale Entscheidung fällt. Dafür ist der Hauptschiedsrichter verantwortlich. Ansonsten sind wir alle gleichberechtigt auf dem Feld. Jetzt ist es einfach so, dass wir haben 10 Spieler, die auf sehr engem Raum miteinander agieren. Und das kann einer allein nicht bewerkstelligen, da alles zu entscheiden und zu sehen. Deshalb gibt es eben 3 in der höchsten Liga. Wir haben ja 2 Bereiche vom Feld, einmal das Vorfeld, einmal das Rückfeld. Und das Vorfeld, wenn du dich da befindest, ist dieses in 3 Bereiche aufgeteilt. Ne? Also jeder ist, das heißt, wenn ich jetzt in einer Position stehe, gibt es bis zu einem Punkt X ungefähr, geht mein Zuständigkeitsbereich und was darüber hinausgeht, ist nicht mehr in meiner Verantwortung, sondern das hat jemand anderes. Wir haben das ganz oft, deshalb habe ich das vorhin mal gesagt, der Schiedsrichter, der unter dem Korb steht, sieht ganz, ganz viel. Du hast gerade gesagt, das, was unten passiert meistens. Und die Leute verstehen immer nicht, wenn jemand zum Korb geht und dankt den Ball jetzt oben rein und wird vielleicht gefoult, dass jemand gegen seinen Arm schlägt und deshalb geht der Ball nicht rein. Und dann pfeift plötzlich der Schiedsrichter, der am weitesten wegsteht. Hier ist es aber so, dass der Schiedsrichter, der unter dem Korb steht, gar nicht durch die Brettkante gucken kann. Das ist ja nicht durchsichtig. Ne? Das Brett man ja selbst vielleicht wieder, ja. Aber die Brettkante ist so ein Sichtschutz quasi.
Das der Blickwinkel ist schlecht für ihn.
Richtig. Und das heißt aber natürlich, die Leute, die von hinten drauf gucken, haben einen ganz anderen Blickwinkel und können diese Situation besser beurteilen. Das nur mal so als exemplarisches Beispiel. Oder wenn etwas an der Dreierlinie passiert, dann kann nicht der Schiedsrichter, der unter dem Korb steht, irgendwie da jetzt primär als erstes sagen, war das jetzt ein Foul, ja, nein, vielleicht. Sondern natürlich der Schiedsrichter, der daneben steht. Und so ist dieses Feld einfach in 3 Bereiche aufgeteilt, so dass wir einfach auch ein bisschen entspannter agieren können und einen Hauptfokus auf bestimmte Sachen legen. Und wenn jeder seins immer so macht, sagen wir, ne, und meistens hast du dann so 2 Pärchen in deiner Verantwortung, dann können die anderen sich um 2 andere Pärchen kümmern. Das heißt, die Entscheidungsqualität kann dadurch steigen, du gibst Verantwortung ab, du trägst sie nicht komplett alleine, du trägst sie im Team. Bist natürlich darauf angewiesen, dass alle den gleichen Weg beschreiten wie du, dass alle die gleichen Interpretationen haben, dass jeder gleich wachsam, fit ist und so weiter und so fort. Da spielen ganz viele Komponenten rein. Aber dafür
Vertrauen
sind wir ja trainiert.
Ist auch wichtig, oder?
Vertrauen ist ein Riesenthema, natürlich. Wo dann wieder reinkommt, wenn ein erfahrener Schiedsrichter und vielleicht ein ganz junger, der sein erstes Spiel hat. Ne? Das spielen alles solche Faktoren einfach mit rein. Und die bestimmen unter anderem eben auch, wie wir dann zusammenarbeiten. Und dann das, was ich gerade gesagt habe, ist jemand in der primären Zuständigkeit. Dann arbeiten wir die letzten Jahre sehr intensiv daran, dass man eben auch sagt, okay, dieser Schiedsrichter soll auch die Entscheidung fällen. Kann er das aus irgendwelchen Gründen nicht, weil er da gerade nicht hinguckt, weil er schlecht steht und dadurch vielleicht die Situation gar nicht beurteilen kann oder viele andere Faktoren, Dann gibt es gegebenenfalls noch jemand, der weiter weg steht, aber es auch noch sehen kann und beurteilen kann und da sozusagen die Hilfe geben kann. Da sagen wir aber ganz klar, dies sollte durch einen Late Call passieren. Also er sollte warten, weil für uns ist inzwischen eigentlich immer das Ziel ist, dass nur ein Schiedsrichter pfeift und nicht zwei und schon im Worst Case gar nicht drei. Und wenn drei Schiedsrichter pfeifen, heißt es mal eine Runde Bier für alle.
Sehr gut. Ja, toll. Also das muss man sich mal ja vorstellen. Also vielleicht mal kurz ein Bild zu malen. In der Euroleague, da pfeift man vor 15.000 bis 20.000 Zuschauern in einer Halle, die bis an den, also wenn man so eine Sporthalle kennt, so Basketballfeld, das ist ja nicht besonders groß. Und da ist dann bis an den Rand sitzen die Menschen. Und wenn man da zum Beispiel in Belgrad ist oder auch in Griechenland, da ist es nicht ganz so gesittet, wie wir das hier vielleicht in Deutschland kennen, obwohl wir ja hier bei Tobias in Freak City auch schon richtige Lautstärken haben teilweise. Aber dort, da werden ja Bengalos in der Halle gezündet. Da sind die Leute, ich sag mal, ja, aggressiv, ja, schon richtig aggressiv. Ich glaube, da gibt's da auch bis zu Morddrohungen und so weiter. Aber wie kann man in solchen Stresssituationen eigentlich einen kühlen Kopf bewahren? Also, weil man ist ja wirklich auch räumlich extrem nah dran und da wird ja jeder Pfiff, ob jetzt richtig oder nicht richtig, total eigentlich nochmal von 20.000 Leuten bewertet und natürlich aggressiv fast schon ja angegangen, wenn er nicht passt.
Absolut richtig. Das ist mit einer der größten Challenges. Fängst du natürlich schon in deiner nationalen Liga an. Also bei uns da in Deutschland haben wir ja auch schon mitunter Hallen zwischen 5.000 bis teilweise auch 15.000. Das ist ja schon möglich. Da lernt man das. Du hast ja gerade Freak City gesagt. Die waren ja früher eine extrem laute Halle. Ja, wo es dann auch immer vor den Spielen dann mal so Knallkörper gab oder so, die gezündet wurden, wo du jeden Spieler und jeden Schiedsrichter gesehen hast, dass sie sich nur die Ohren zugehalten haben. Das ist etwas, wo wir tatsächlich auch immer junge Schiedsrichter drauf vorbereiten, weil das eine mentale Geschichte ist. Das macht einfach was mit dir, wenn du das erste Mal hast. Du machst einen Pfiff und du kriegst auf einmal eine Response von 5.000 Leuten oder so. Das geht durchs Mark, ganz ehrlich. Man lernt das aber auch einfach sehr schnell, ja, weil natürlich auch in den unteren Ligen sind schon Fans in der Halle. Also das ist uns nicht unbekannt. Ich muss sagen, ich habe das eigentlich sehr früh auch schon ja, zu lieben gelernt. Das heißt nicht, dass man jetzt dafür pfeift, immer so eine negative Response zu kriegen, also die Halle laut zu machen, sondern ich habe das eher als positiv empfunden. Ne? Man hatte ja nun das drastische Beispiel oder Gegenbeispiel mit Corona, wo die Hallen leer waren. Das ist das andere Extremum, was du nicht haben möchtest. Und von daher, wir lernen als Schiedsrichter, das auszublenden komplett. Also du nimmst dann vielleicht noch einen gewissen Geräuschpegel wahr, ne, dass es laut wird, dass mal gepfiffen wird oder so, oder alle jubeln, aber du nimmst keine Einzelheiten mehr wahr. Du bist so fokussiert aufs Spiel, du möchtest ja auch die Kommunikation auf dem Feld führen. Ja, du möchtest die Spieler verstehen, du möchtest die Trainer verstehen. Und das ist etwas, was jeder Schiedsrichter irgendwann lernt. Und das ist nichts, was dir bewusst erklärt wird, sondern ich glaube tatsächlich, diesen Fokus, den wir auf unsere Aufgabe haben, diese Konzentration auf die einzelnen Situationen, was wir ja alles abwägen müssen im Kopf, was wir durchspielen, ständig miteinander selbst kommunizieren und so, das raubt dir schon so viel, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, nachher alles andere drumherum auch noch in der Intensität wahrzunehmen. Ne? Also der Mensch ist darauf ausgelegt, zu selektieren und, sag ich mal, Prioritäten zu setzen. Das macht der Körper schon ganz automatisch. Und wenn wir unseren Fokus einfach auf die Sachen auf dem Feld haben, dann wird das andere schon dumpfer. Das ist einfach so. Ne?
Und das hört sich jetzt sehr maschinell schon fast an, also als wenn du das so ein- und ausschalten kannst. Ja. Ich habe ja selber Sport gemacht. Du hast ja gesagt, das macht mit einem was, wenn da was passiert, ja. Also ich kann das ja selber auch bestätigen, das macht mit einem was. Das weiß man auch als Fan, dass das mit einem was macht, wenn man das hört, wenn so ein Stadion sich bewegt. Was ich spannend finde, ist, du sagst, ja, man muss das ausschalten, weil man sonst natürlich irgendwie überfordert ist und ausgeblendet. Also das macht man automatisch. Aber es gibt auch Situationen, wenn man das nicht kann, also wenn man das nicht bewusst herbeiführen kann, also sich zu fokussieren. Weil deine Aufgabe ist es ja in dem Moment, richtige, zeitrichtige, exakte Entscheidungen zu treffen. So, und das heißt, du musst dich ja fokussieren, du musst dich ja bewusst ausblenden. Das ist ja schon etwas, also trainierst du das in dem Fall irgendwie? Gibt es da Möglichkeiten, dass du dich da, also Meditation oder irgendwie, oder sagst du, ich atme da anders oder irgendwas? Also ich stelle mir das unheimlich schwer vor.
Ist es auch. Und es ist jetzt nicht so, dass es das immer einfach so mit links gelingt. Ne? Wir haben unsere Routinen. wodurch du dich einfach in so einen sogenannten Game-Modus bringst, genauso wie die Mannschaften sich warm machen und vorher besprechen und was weiß ich nicht, machen wir das auch alles. Aber es gibt natürlich auch Situationen, die habe ich auch letztes Jahr gerade erst wieder gehabt in Athen, wo du irgendwie es nicht schaffst, das auszublenden und wo es vielleicht auch einzelne Leute direkt in deinen Kopf schaffen, ne? Fans. Was mich da auch echt dann ärgert und vielleicht auch beschäftigt nach dem Spiel. Aber wir arbeiten eben auch mit Sportpsychologen und Polizeipsychologen zusammen, die uns natürlich immer wieder Tools an die Hand geben, wie wir in solchen Situationen mit uns selbst umgehen. Ne? Weil letztendlich ist es eine Arbeit mit uns selbst, mit unserem Mindset. Und wenn ich merke, dass ich raus bin aus dem Spiel, wenn man jünger ist, ist es meistens, ne, wenn man Fehler macht und man merkt es, dann hat man einfach damit zu tun und hadert damit sehr lange. Andere Sachen sind, wenn man sich einfach, wenn irgendwas anderes ist und man kann sich wirklich nicht fokussieren auf das Spiel. Das kann es ja auch mal geben, wir sind alle nur Menschen. Wenn dich irgendwelche anderen Sachen beschäftigen oder du einfach an dem Tag, ja, ist das Wetter draußen schön und man ist unkonzentriert. Also wir kennen das alles, das gibt es. Ich habe damals dann so ein bisschen dieses Tool bekommen, also an die Hand bekommen, mit sich selbst zu reden. Ich habe das immer so ein bisschen belächelt und gesagt, bin ja nicht bescheuert, also soll ich damit mehr reden, ja? Bin ja nicht bekloppt, also ganz ehrlich. Aber man kommt ja immer in so einen Strudel dann rein, ne? Und man merkt es irgendwann, dann ist man mit den Gedanken woanders oder man ärgert sich und denkt über irgendwas anderes nach, aber man ist nicht mehr
mit den letzten Pfiff noch, ne? Also das ist ja auch ein Thema, eine Entscheidung ist getroffen und dann müsstest du sie eigentlich schon liegen lassen, gedanklich.
Richtig. Also das ist bei jüngeren Schiedsrichtern, das ist bei mir jetzt tatsächlich nicht mehr das Thema, aber klar, ich kenne das Gefühl noch und da wurde uns einfach an die Hand gegeben, wenn du merkst, du kommst in so einen Gedankenstrudel rein, egal wodurch ausgelöst, sag dir stopp. Also innerlich wirklich sagen, stopp, so blöd das ist. Ich habe damals, als mir das gesagt hat, denke ich, also bitte, völliger Quatsch, ich konnte es einfach nicht glauben, es war für mich nicht greifbar. Ich habe es dann aber tatsächlich ausprobiert, weil ich auch jemand war, die schon einen Tag vorher völlig überpaced hat. Also ich war schon einen Tag vorher im Spielmodus quasi. Ne? Wenn ich die Halle betreten habe, war ich auch schon im Spielmodus. Mhm. Wenn du da schon auf 360 bist, das kriegst du menschlich betrachtet nicht über 3 Stunden gehalten oder so. Ne? Und wir treten ja die Halle 1,5 Stunden vor Spielbeginn. Das heißt, ich bin früher immer regelhaft in der zweiten Halbzeit weggebrochen, so von der Konzentration und alles. Mhm. Das hat einfach damit zu tun gehabt. Und da war diese Selbstansprache an mich selbst super wichtig. Immer wieder dieses Stopp, wenn ich gemerkt habe, die Gedanken schweifen ab, Stopp. Nicht laut, sondern innerlich Stopp. Und dieses Stopp setzt irgendein Mechanismus in Gang, wo wirklich dieser Gedankenstrudel für den Moment unterbrochen wird. Man kann gar nicht weiterdenken. Und das heißt, man ist da raus. So, und dann habe ich im nächsten Schritt für mich eben Tools entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, ich erinnere mich dann an die Basics und spule die immer wieder ab. Ich spule ein Programm für mich ab, um mich wieder in diesen Spielmodus reinzubringen. Ja, wenn ich nicht drin bin, eine Routine, genau. Das heißt für mich, ich gucke, auf welcher Position stehe ich? Okay, ich stehe jetzt vielleicht unter dem Korb. Was sind meine Aufgaben? Ich muss mal zur Uhr gucken, mein Zuständigkeitsbereich, welche Spieler sind da? Ich muss zu meinen Kollegen gucken, dann wieder zur Uhr, Zuständigkeitskollegen. Immer, ich mache immer das Gleiche. Ja, ich habe das eine Zeit lang sehr intensiv gemacht, fast nicht mehr notwendig, aber wenn das vorkommt, mache ich genau das. Und das ist auch immer mein Hinweis an junge Schiedsrichter oder so, die irgendwo verloren sind in ihren Gedanken, genau das zu machen, weil man sich über diese Routine wieder zurückholt. In diesem Moment, den man eben braucht, wo, also wir Schiedsrichter, um wieder zu funktionieren quasi auf dem Feld, weil das müssen wir in dem Moment, ne? Also so ein Ausreißer kann tödlich sein. Es gibt Sachen, da ist es einfach nicht möglich, da kriegst du das nicht hin. Da ist dann letztendlich das letzte Mittel der Wahl, nur noch mit den Kollegen zu sprechen oder ihnen ein Zeichen zu geben, sodass sie wissen, okay, du bist raus, die anderen müssen dir jetzt helfen. Das heißt, wir sind nicht mehr zu dritt in dem Sinne, sondern wir sind zu zweit. Das sind aber auch Situationen, die wir quasi vor dem Spiel mal besprechen. Was ist, wenn sowas passiert? Wie agieren wir dann? Wie können wir uns gegenseitig helfen, um uns wieder reinzubringen? Ne? Also ein anderes Mittel der Wahl ist immer, bei uns ist immer ganz wichtig, dass wir zwischendurch mal Blickkontakt haben. Nicht einfach so, dass wir uns immer zuzuwinken, sondern dass man auch sieht, okay, dieser Blickkontakt ist eine gewisse Routine und du weißt, okay, es sind alle da, wir können uns Zeichen geben, wir können kommunizieren. Aber wenn du merkst, dass jemand, keine Ahnung, wer hat vielleicht mit jemandem diskutiert und ist plötzlich nicht mehr in Lage, mit dir Blickkontakt aufzunehmen, dann weißt du, diese Person ist überfokussiert. Ja? Mhm. Und wenn die Person überfokussiert ist, heißt das, sie ist auch nicht mehr in der Lage, neutral zu agieren oder nicht mehr dem Gameplan zu folgen, den du vorher besprochen hast. Die Person ist in einem Tunnel, sage ich immer. Und folgt nur noch dem, was die Person in diesem Tunnel wahrnimmt. Also wie machst du das dann als Team, dass du diese Person aus dem Tunnel wieder rauskriegst? Ja? Ja. Das sind so Sachen, bei uns ist einfach das Gefährlichste, dass du in den Tunnel reinkommst, in Gedankenstrudel, in den Tunnel oder in Überfokussierung. Und da sind einfach diese Tools, für mich ist das Beste gewesen in all den Jahren, diese Selbstansprache und dann Routinen zu entwickeln, wie ich mich da wieder ganz normal in diese Routine zurückkatapultieren kann, damit ich wieder entscheidungsfähig bin. Weil großartig. Wenn ich nicht in einem bestimmten Modus funktioniere, dann kann ich auch nicht entscheiden.
Da muss ich jetzt mal einhaken. Ich habe die ganze Zeit irgendwie die Folge mit Caroline Mehnert, die hatten wir zu Gast und da ging es um Unconscious Bias. Und jetzt so ein Spruch geprägt, if you have a brain, you have bias. Und jetzt ist es ja so, bei euch laufen ja ganz viele Automatismen ab, einfach weil ihr so schnell entscheiden müsst. Wie gehst du mit diesem Thema Bias um? Also diese kognitiven Verzerrungen. Beeinflusst dich das? Ich meine, man hat vielleicht irgendwie einen Ruf von einem Trainer, der irgendwie schwierig ist. Oder man pfeift einen Spieler, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ganz furchtbar.
Der sieht halt bedrohlich aus, ja.
Dem hat irgendwie einen Ruf voraus oder der ist irgendwie einer, der besonders schmutzige Fouls macht. Also wie gehst du damit um? Also wie schaffst du es, möglichst wenig Bias aufs Spiel zu bringen?
Ich sage es immer so, tatsächlich, ich versuche das alles neutral zu betrachten. Und für mich hat das auch nichts irgendwie mit Bias zu tun oder so. Natürlich muss ich wissen, gibt es Spezialisten in einigen Bereichen? Gibt es jemand, der mehr redet? Gibt es jemand, der vielleicht Kontakte stärker untermauert? Ja, darauf bereite ich mich mental vor. Aber ganz, ganz wichtig, und da sehe ich immer eine große Gefahr drin, und da rede ich auch mal mit meinen Crews drüber, dass all dies nicht dazu führt, dass man irgendjemanden vorverurteilt. Ne? Wenn ich reingehe und sage, oh Gott, der Trainer schreit immer und keine Ahnung, der diskutiert immer, dann baut sich aber mir innerlich was auf. Das ist bei uns Menschen immer so, ne? Weil wenn mir jemand erzählt, oh Gott, der diskutiert immer nur und was weiß ich nicht, und ich führe dann mit dieser Person das erste Mal ein Gespräch und der holt das erste Mal Luft und will ja aber sagen, dann kommt ja bei mir schon eine Abwehrhaltung. Ne? Mhm. Und diese Vorverurteilung ist bei uns Schiedsrichtern ganz, ganz wichtig, dass die nicht passiert. Nichtsdestotrotz müssen wir die Informationen einsammeln. Es gibt unterschiedliche Spielercharaktere, es gibt Spieltypen und all sowas. Das sind Informationen, die wir wissen müssen, weil das einfach auf unsere Arbeit Auswirkungen haben kann. Das heißt, ich muss wissen, habe ich einen explosiven Trainer oder einen explosiven Spieler? Das heißt, ich muss vielleicht sensibler sein und den früher lesen können, sehen und erahnen, wann kommt jetzt der Moment, ne, dass da potenziell was passiert, sodass ich vielleicht proaktiv da reingehen kann. Bei uns spielt ganz, ganz viel zwischenmenschliche Beziehung auch eine Rolle, Psychologie, ein gewisses Stressmanagement dahingehend, dass wir einfach die ganzen Typen, die dort rumlaufen und interagieren, dass wir die verstehen, lesen, schon Sachen vorerahnen können. Und wir möchten sie ja möglichst in diesem Spielrahmen, den wir dort festsetzen, auch begleiten. Wir möchten ja so wenig wie möglich eingreifen. Das heißt, du versuchst, die richtigen Momente zu finden, um proaktiv Ansagen zu machen, um die Leute früh abzuholen, dass sie dir halt nicht eskalieren oder so. Oder du frühestmöglich den Leuten sagst, sag mal zu, also deine Unterstützung brauche ich hier heute nicht. Ich entscheide, ob es ein Foul ist oder nicht, aber du brauchst mir hier nicht noch 10-mal eine extra Show machen. Da entwickelt jeder Schiedsrichter auch so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ich habe irgendwann für mich entwickelt, dass ich sehr, sehr früh im Spiel dahin gehe, weil ich auch sage, es gibt verschiedene Phasen in einem Spiel. Das weiß ich als Spielerin auch. Ne? Wenn ich anfange, das erste Viertel ist meist ein bisschen abtasten, ne? Gerade die ersten Minuten. Ist man zwar ein bisschen angespannt, aber man ist noch relativ offen so für Feedback. Ne? Auch so Mitte erstes Viertel ist es sehr entspannt erstmal bis Ende erstes Viertel. Da kann ich also, wenn mir Sachen auffallen, kann ich das sehr früh adressieren, ohne dass es jemand selbst emotional aufnehmen wird. Wenn wir aber in die zweite Hälfte des zweiten Viertels kommen, wird es ein bisschen intensiver und emotionaler, weil die Leute wollen ja jetzt, es geht Richtung Halbzeit, ne? Man will sich absetzen, man will was erreichen, man will eine Message senden zur Halbzeit hin. Das heißt, da was zu adressieren, wird schon deutlich schwieriger. Und das sind also Sachen, ich muss die Phasen des Spiels verstehen, um dort zu interagieren. Ich muss die Spielertypen kennen, dann aber wieder ohne vorzuverurteilen. Es spielt alles eine Rolle, aber für mich, für meinen Job, wenn ich jetzt für mich spreche, sind es Informationen, die ich habe, die ich aber nicht bewerte in dem Sinne, sondern einfach nur sammle und für mich als Information ablege und sie nutze in dem richtigen Moment dann, um es für mein Game Management, für meinen Gameplan an dem Tag einzusetzen. Ja, und das ist einfach, das hat was mit Menschen-Know-how zu tun, Menschenführung, wie gehe ich damit um? Dafür sind diese Informationen wichtig, aber du läufst halt Gefahr, wenn du dir zu viel Infos einholst. Und je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, dass es natürlich Richtung Vorverurteilung gehen kann. Und das ist bei uns immer das große Credo, dass das nicht passiert. Ist manchmal schwer zu glauben, super. Besonders als Fan, aber...
Ich glaube, jeden Schiedsrichter, der das nicht hinkriegt, der macht es nicht lange. Und schon gar nicht auf dem Niveau. Also das ist einfach, weil das auch ja, da sind ja 1000 Kameras drauf und weiß ich was. Also da tust du dir auch selbst keinen Gefallen. Das Spannende finde ich eigentlich daran, dass das beschreibt eigentlich, finde ich aus meiner Sicht, dass das Schwierigste eigentlich für einen Entscheider, weil ein Entscheider muss extrem gut informiert sein, Also deswegen ist es ja richtig, die Information zu haben, weil du kannst ja in dem Fall sehr gut Einfluss nehmen. Also du kannst deeskalierend wirken, du kannst frühzeitig Feedback geben, du musst situativ, aber gleichzeitig musst du die Information so objektiv wie möglich verarbeiten und nicht von vornherein dir schon ein Muster zurechtlegen und sagen, ja, die Entscheidung steht schon eigentlich, ne? Und dann darf man nicht vergessen, jetzt male ich das Bild wieder, wir sind jetzt beim Basketball, 1,90 Meter bis 2,10 Meter, Fleischberge, die da voller Gas, ja, rumlaufen und haben jetzt alle nur im Kopf, den Gegner da gerade zu besiegen, angeheizt von 15.000, 20.000 Fans, ein Trainer, der an der Seite, kann man sich auch beim Sport, weiß man ja, wie die Trainer so drauf sind, sind auch nicht die ruhigsten, introvertiertesten, so, und jetzt soll man das moderieren, ja, du hast es eigentlich fast so ein bisschen geschrieben, du moderierst das ja. Das finde ich wirklich wahnsinnig, gerade so beim Zuhören. Ich weiß nicht, Tobias, wie es dir geht, wir halten uns gerade überhaupt nicht an die Fragen, aber so ein bisschen...
Ich bin geflasht, muss ich ganz
ehrlich sagen. Ich bin auch richtig geflasht, weil es aus einer Entscheidung, ich meine, du entscheidest eigentlich alleine, situativ, zeitrichtig, trotzdem nach Regelwerk, in einer hochkomplexen Situation, Ultrastress, aber auch eins Team. Und in dem Team gibt es auch nochmal nicht nur Regeln, sondern auch Unterstützung, Vertrauen. Also an alle Führungskräfte und Manager, die hier uns gerade zuhören, wisst ihr mal, was geht? Also, und das, ja, das ist ja Wahnsinn. Also,
diese Teamfacette, also die wird von außen auch gar nicht so klar. Also ich finde es ja schon schwierig, alleine quasi diese Automatismen abzuspulen und zu sagen, okay, ich bewerte jetzt eine Situation, ich entscheide jetzt. Foul, kein Foul, war der noch in der Zeit, außerhalb der Zeit und so weiter und so fort. Aber dann noch dieses Zusammenspiel mit dem Team hinzukriegen, zu sagen, okay, die Hauptverantwortung liegt beim Kollegen. Wenn da die Pfeife stumm bleibt, dann warte ich noch irgendwie ein paar Millisekunden und dann kommt mein Late Call. Also diese Komplexität,
Chapeau. Wahnsinn. Ja, und wenn man dir zuhört, Anne, dann hört man auch, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also ihr seid ja dann wirklich Top-Schiedsrichter, die theoretisch ja eigentlich auch ein extremes Selbstbewusstsein haben müssen, auch dürfen und sollen, aber gleichzeitig seid ihr ultra reflektiert. Also ihr analysiert die euch selbst, ja, ihr guckt euch die Situation an, ihr lasst euch auch helfen, ja, also untereinander im Team, ja, wenn man mal merkt, so heute ist nicht mein Tag oder ihr seht, ihr im anderen könnt ihr helfen und so weiter. Also das ist ja auch dem typischen Entscheider, der dann immer so stark da stehen muss und muss voller Sicherheit alles durchprügeln, in Anführungsstriche, und er darf nicht wanken. Nee, gute Entscheidung trifft man eben genau anders. Also es ist nicht die rein die gefühlte Sicherheit oder die Sicherheit, die ich ausstrahle, sondern eben im Team auch, ich sag mal, eine Verwundbarkeit. Ich meine, du kommst ja nicht, wirst ja niemals eine Top-Schiedsrichterin, wenn du nicht dir selbst eingestehen kannst, dass ich ab und zu mal den Faden verliere oder meine Gedanken kommen ins Rollen und ich brauche jetzt ein Tool, muss für mich was entwickeln, um das zu verbessern. Also das ist ja die Reflexion.
Tatsächlich für mich, wenn wir jetzt allein aufs Schiedsrichterwesen, jeder denkt ja immer, es geht alles nur um das, was da auf dem Feld passiert, ne? Und ihr habt ja gerade so ein anderes gekriegt, was allein bei uns im Team passiert. Das ist immer das große Mysterium, ne? Was besprechen wir vor dem Spiel, was passiert während des Spiels. Und für mich war es damals eine super spannende Entwicklung auch von dritter Schiedsrichter, ne? Der Rookie, der da irgendwie reinkommt oder der Unerfahrenste, hin zu Führungsschiedsrichter. Ich bin jetzt verantwortlich, diese Crew zu führen. Ich trage vielleicht die Verantwortung, dass das Spiel in die richtige Richtung läuft und so weiter. Da bist du auf einmal vor Sachen gesetzt. Du möchtest im ersten Schritt meistens das ganze Spiel retten. Du willst das ganze Spiel führen. Das heißt, du fragst überall. Ja, hat aber zur Folge, dass du deine Crew zerstörst, weil die anderen natürlich sagen, stopp mal, die vertraut mir nicht. Ja, also lassen sie komplett los, machen gar nichts mehr. Das willst du ja auch nicht. Du willst die Leute ja mitnehmen. Das heißt, du musst dich wieder zurücknehmen. Das heißt, du musst den Leuten auch zugestehen, Fehler zu machen. Bis wo erlaube ich aber Fehler und ab wo sage ich, das ist zu viel, jetzt muss ich einschreiten. Dann natürlich aber auch die Kommunikation in den Auszeiten, wenn du zusammenkommst, ist ja, wir haben eine Minute. Ja, eigentlich haben wir nur 50 Sekunden, weil dann müssen wir zu den Teams und wir müssen sie wieder aufs Feld holen. Das heißt, innerhalb von 50 Sekunden findet ein Austausch statt über die letzten Minuten, was passiert ist. Jetzt lass mal ein Viertel gelaufen sein und wir hatten keine Auszeit. Das heißt, wir sprechen irgendwie über die letzten Szenen, die auffällig waren, wo wir sagen, war das korrekt? Ja, nein. Wie setze ich die Kommunikation? Gehe ich rein und sage, was du da gemacht hast, war scheiße? Oder gehe ich rein und sage, erklär mir mal kurz, warum hast du das gemacht? Also, wieso war die Entscheidung? Oder wie siehst du diese Situation? Dieser Austausch findet statt. Wir sind drei Individuen, das heißt irgendwo vielleicht drei Meinungen, die du dir abholst. Dann musst du aber noch gleichzeitig gucken, wie gehst du jetzt weiter, wenn du evaluiert hast, das war vielleicht ein Fehler. Du musst also eine Ausrichtung gleichzeitig machen in die nächsten Minuten. Und das möglichst so, dass du niemanden im Team verlierst. Das ist ja ganz einfach, das musste ich auch lernen, dass du mit einem einfachen Satz ein Team killen kannst. Ich kann mit einem Satz jemanden rauskicken und ich weiß, den habe ich jetzt für das Spiel verloren. Oder ich versuche ihn ich weiß, er ist vielleicht jetzt nicht im Spiel, aber ich weiß, ich brauche ihn trotzdem für bestimmte Szenen, weil ich nicht zu zweit irgendwie dieses Spiel durchkriege. Also muss ich ihn irgendwie motivieren. Ich muss ihn weiter an die Hand nehmen, ne? Weiterführen. Ein jungen Schiedsrichter, der vielleicht gerade innerlich verzweifelt, weil er merkt, ich habe hier großen Mist gebaut oder so, ne? Trotzdem auch da ihn wieder mitzuführen. Gleichzeitig mit den Spielbeteiligten zu sprechen irgendwie. Dann wollen ja die Trainer und Spieler mit dir auch noch reden in den Auszeiten. Also 50 Sekunden haben wir dafür. Hier hast du schon so viele Entscheidungssituationen da drin, die du als Führungsschiedsrichter fällen musst, ja, in der Kommunikation, ja. Wie führst du dieses Team, wie geht's weiter, dann hast du danach die Kommunikation mit den Trainern und so weiter und so fort, also es ist sehr komplex, es ist super interessant, du lernst sehr, sehr viel.
Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
Ich stelle mir auch gerade noch so ein Euroleague-Spiel vor, wo du halt noch unterschiedliche Sprachen hast. Also klar, ihr sprecht Englisch, aber das ist wahrscheinlich bei den meisten nicht die Muttersprache. Du hast unterschiedliche Kulturen, die vielleicht Dinge auch anders sehen. Keine Ahnung, ein südländischer Schiedsrichter lässt vielleicht mehr laufen oder lässt vielleicht eher mal 5 gerade sein als ein deutscher Schiedsrichter, um jetzt mal ein bisschen Stereotyp irgendwie spielen zu lassen. Also ich finde es den Hammer.
Du hast ja die gleichen Vorgaben in der internationalen Liga, ne? Also du pfeifst ja immer für ein gewisses Produkt und dieses Produkt, also die Liga gibt dir Vorgaben, in denen darfst du dich bewegen. In dem Rahmen werden auch die Regeln entsprechend ausgelegt, ja?
Wie ein Unternehmen.
Genau. Klassisches Beispiel, wenn ich jetzt wieder auf Basketball, auf die Bundesliga mache, wenn die Leute aus den unteren Ligen gucken, sagen die, das ist ja alles Schrittfehler. Alles, was da passiert, ist Schrittfehler. Ja, da passieren viele Schrittfehler. Wir sind halt angehalten, ne? Die zu pfeifen, wirklich nur die, die zum Nachteil führen und nicht jeden. Weil ansonsten kann ich jeden Angriff abpfeifen, weil in jedem Angriff mindestens 2 Schrittfehler passieren. In dem Rahmen muss ich halt mich bewegen und da haben wir die gleichen Vorgaben. Aber tatsächlich ist so dieses Kulturelle, das Sprachliche ist ein Thema. Das ist ganz, ganz neu. Ich wollte damals gar keine internationale Lizenz machen, weil ich dachte, oh Gott, mein Englisch, ne? Katastrophe. Gott sei Dank habe ich es dann trotzdem gemacht. Trotzdem dann, dass du es hinkriegst, dich zu dritt, nicht in deiner Muttersprache zu verständigen, auf eine Linie zu bringen. Dann hast du 3 Egos dort, weil du musst ja sehen, das sind ja jeweils die besten Schiedsrichter in ihren Ländern. Ja. Das sind jeweils die Führungsschiedsrichter in ihren Ländern. Und jetzt wird jeder plötzlich in eine Rolle gesteckt. Das heißt, zu Hause jedes Wochenende sind sie immer Nummer 1 und führen ein Team und leiten und müssen meinetwegen moderieren und so weiter und sind sehr angesehen und kommen plötzlich ins internationale Business und da sind sie vielleicht Schiedsrichter Nummer 3 oder 2.
Das ist eine andere genial. Rolle. Aber es, so, ja, das aber heißt, es ist auch genial. Aber es ist auch genial.
Total. Es Wahnsinn. Ist super spannend, es ja. ist auch in Deutschland, es ist auch, allein da kannst du es auch machen. In den Playoffs ist es ja ganz oft so, dass wir dann am Ende nachher sind wir sehr oft Crewchiefs, also alle Führungsschiedsrichter, wir sehen uns über die Saison dann eher weniger, weil ne, du hast eine gewisse Anzahl von Crewchiefs, die sind halt Nummer 1 in den Ansetzungen, dann kommt 2 und 3 mit rein. Wir sehen uns nicht so oft, weil der Kader auch 3 geteilt ist.
Genau, macht auch keinen Sinn, wenn ihr die 3 besten Schiedsrichter immer zusammenpfeifen, macht man vielleicht dann nachher im Finale oder so, wenn es dann drauf ankommt oder so. Aber es geht ja darum, hast du ja vorhin auch erzählt, erst bist du, ich weiß nicht, das richtige Wort, ich glaube erst Mentee, also du bist erst jemand, der sozusagen... Rookie, ja, also du hörst zu, also du willst ja auch die Verteilung machen, dass er immer, ich sag mal, erstmal ein gutes Team dasteht, was in der Lage ist, die Anforderungen zu hören. Und gleichzeitig möchtest du ja auch immer wieder von dem Besten lernen. Also du brauchst ja, du bildest ja auch aus, ne?
Richtig.
Also super, super spannend. Also ich finde das extrem beeindruckend. Ich habe das Gefühl, man kann da, also wenn irgendeiner zuhört, sonst mache ich das, da kann man ja ganze Führungskräfte und Entscheidungsschulung draus machen. Ja, ist ja wirklich so. Also
zum Basketball jetzt.
Ja, nee, vom mentalen Training her, ja, also mentale Stabilität, dann natürlich Führung, also innerhalb, untereinander, ja, und dann Positionierung, also wie positioniere ich mich in einer Entscheidung, wann, wie, weshalb, nehme ich mal Führung, übernehme ich nicht Führung und dann natürlich einfach auch, ja, ich sag mal, im unternehmerischen Kontext, also ein Regelwerk, die richtige Entscheidung finden einfach und zwar schnell und unter Druck. Das ist eigentlich extrem adaptierbar, finde ich. Und
Und für mich ist das Perspektiven auch, also bewusst eine bestimmte Perspektive einzunehmen. Ja, also das war ja kam jetzt mehrfach zur Sprache. Ich habe einen gewissen Verantwortungsbereich oder ich habe eine gewisse Rolle und dann nehme ich bewusst die Perspektive. Ich schaue bewusst auf, was passiert unten am Körper und ich schaue nicht, geht das Ding jetzt rein da oben oder hat es den Ring berührt oder nicht berührt.
Ja, es ist schon so angelegt. Es ist ja schon so angelegt, mit 3 Schiedsrichtern schon mal bewusst auch schon 3 Perspektiven reinzubekommen, weil im Endeffekt entscheidet ihr auch gemeinsam, ja, in einer gewissen Form. Also ihr entscheidet in dem Moment alleine.
Genau. Wenn einer nicht kann, übernimmt der andere.
Richtig. Also ich finde das irgendwie großartig, muss ich also, und auch denn dieses, ich bin eigentlich der Entscheider. Dann pfeife ich aber in der Champions League oder in der Euroleague heißt das, also in der höchsten Liga, und bin dann aber vielleicht nicht der Entscheider, sortiere mich wieder ein. Also auch das ist eine Persönlichkeits-, eine Facette, die ich dann auch haben kann. Und dadurch habe ich ja wieder selber auch eine andere Perspektive aufs Spiel und auch auf das Team. Und ich glaube, das funktioniert dann auch. Und das, weil das hilft einem auch, dass man nicht die Bodenhaftung verliert. Ja, weil man ja weiß, was man für eine Verantwortung hat, wenn man der Crew-Schiedsrichter ist, also der Primärschiedsrichter, oder was es auch bedeutet, wenn ich mal nur die dritte Orgelpfeife, weiß ich nicht, so ungefähr. Also ich finde das großartig, und wenn man dann das Ganze drumherum, die Stresssituation macht, also dann glaube ich, dass, also das kann man extrem gut als Lernen, also als Blaupause nehmen, so für Entscheidungen, ne? Also man kann das ja vielleicht mal transportieren, auch ins Unternehmen. Wie würde sowas aussehen? Wie würde im Unternehmen eigentlich Entscheidungen, Tobias, ablaufen, wenn wir sagen, wir haben kritische, zeitkritische Entscheidungen, die wir ja immer haben. Ich nenne nur die Taskforce, ja, in der wir, glaube ich, 90% unserer Zeit verbringen fast. Wie kann man zeitkritische Entscheidungen gut machen? Und wie müssen unsere Entscheider und Führungskräfte eigentlich ausgebildet sein?
Ja, wir können ja Anne fragen. Ich meine, die ist ja auch neben dem Schiedsrichter-Dasein auch noch in der Wirtschaft unterwegs. Nimmst du da was mit aus dem Schiedsrichter-Dasein für deinen Hauptjob oder Zweitjob?
Ja, ich bin natürlich nicht Anne, aber ich werde jetzt hier an der Stelle sozusagen den Cliffhanger machen. Wir werden die Folge jetzt hier zweiteilen und bringen nächste Woche den zweiten Teil, weil das Gespräch ging noch ein ganzes Stück weiter und wir machen noch viel mehr Transfer der Entscheidungssituationen eines Schiedsrichters, das, was Anne uns mitgeben kann, vor allen Dingen auch als Coach. Und da kommen noch richtig spannende Themen, die ihr nicht verpassen solltet. Und falls euch das wichtig ist, liked uns, abonniert uns, drückt die Glocke. Überall da, wo es Podcasts gibt, Spotify, Deezer, Apple, Amazon und Google. Schreibt uns gerne auch eine Rezension. Antwortet, wie euch es gefallen hat, zum Beispiel auf Instagram, aber gerne auch auf LinkedIn. Ihr findet die Profile wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns und bleibt gespannt. Der zweite Teil, der hat es richtig in sich. Da gehen wir nochmal richtig rein, wie man im Endeffekt Entscheidungen trainieren kann. Macht's gut, euer Peter.